Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Heute gab es eine Zwischenbilanz.
Wir waren uns einig, dass wir heute noch nicht abschließend sagen können, was die Entwicklung der Infektionszahlen für Ende November bedeutet.
Und deswegen hat Kanzlerin Angela Merkel auf die nächste Konferenz zwischen den Länderchefs und ihr verwiesen. Die findet am 25. November statt. Ist also nichts rumgekommen bei dem, was sie sich eigentlich gewünscht hatte?
Ja, so würde ich das sehen. Also es war eine ziemliche Bauchlandung eigentlich für die Bundeskanzlerin. Die hatte sich deutlich mehr vorgestellt.
Wir analysieren das Treffen zusammen mit Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio und wir schauen uns die Zahl an. 10.824, so viele Corona-Neuinfektionen meldet heute das Robert-Koch-Institut. Ist das jetzt eine gute Zahl oder eine schlechte Zahl? Zeigt die, dass die Kurve sich langsam abflacht oder eben nicht? Klären wir. Und stellen mit unserem Tierexperten Mario Ludwig klar, dass dieser Satz aus der Hashtag besondere Heldenkampagne der Bundesregierung gar nicht so richtig ist.
Absolut gar nichts. Waren faul wie die Waschbären.
Ich hätte da sofort das Faultier genommen. Das bietet sich an. Das ist zwar auch nicht richtig faul, das macht es ja aus Energiespargründen, dass es die ganze Zeit abhängt und chillt. Aber ein Faultier wäre da wesentlich idealer gewesen.
Der 16. November für euch in einem Podcast. Das ist das Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, es ist Halbzeit in Deutschland. Zweite Woche im Teil-Lockdown ist rum und heute um 14 Uhr hat sich Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder zur Videokonferenz verabredet und mal Bilanz gezogen, wie es denn eigentlich so aussieht.
Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut für die Bekämpfung der Pandemie.
Das war ihr eindringlicher Appell danach. Es hat im Vorfeld Vorschläge gegeben für strengere Regeln vom Bundeskanzleramt. Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio, kann man sagen, die sind alle nicht durchgekommen?
Ja, so würde ich das sehen. Also es war eine ziemliche Bauchlandung eigentlich für die Bundeskanzlerin. Die hatte sich deutlich mehr vorgestellt und ich habe sie gerade auch in der noch laufenden Pressekonferenz so erlebt, dass sie danach Worten gerungen hat, dass sie sich oft verhaspelt hat. Also das hat für mich schon darauf hingedeutet, dass sie sich in vielen Punkten sich hat nicht durchsetzen können. Sie hat gesagt, ja, wir wollten eigentlich Rechtsverordnungen ändern, die zum Beispiel die Kontakte weiter einschränken. Und da haben die Länder nicht mitgespielt. Die haben dann gesagt, das wird erst in der kommenden Woche passieren. Und geblieben ist dann im Grunde eigentlich nur der Appell, es sollen keine privaten Feiern mehr stattfinden. Man darf sich nur, aber das gilt zurzeit auch schon, mit Menschen aus einem anderen Haushalt treffen. Aber da wollte sie das zum Beispiel begrenzen. Ursprünglich hat gesagt, wir dürfen uns dann nur noch mit zwei Menschen aus einem anderen Haushalt treffen. Derzeit sind es 10. Aber zu diesem Schritt konnte sie die Länder offenbar nicht bringen. Also da ist das alles sehr vage geblieben. Es gibt viele Appelle, zum Beispiel sollen wir den öffentlichen Personennahverkehr nicht mehr nutzen, soweit das geht. Also nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Aber es gibt nicht die klaren Verschärfungen, die sich zumindest der Bund eigentlich versprochen hatte, die Bundesregierung durchbringen wollte. Da hat man sich ganz einfach vertagt auf den kommenden Mittwoch, wenn man wieder zusammenkommen will. Ganz wichtiges Thema auch die Schulen. Da lag ja auch einiges auf dem Tisch, weil man eben merkt, dass auch in den Schulen unter Kindern die Infektionszahlen hochgehen. Aber auch da sind keine Beschlüsse gefasst worden hinsichtlich einer generellen Maskenpflicht beispielsweise oder einer Halbierung der Klassen.
Jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, gut, alles was Schule angeht, ist sowieso Ländersache. Da hat der Bund nicht wahnsinnig viel mitzureden. Ist es denn so, dass die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten überhaupt einen Plan haben, was jetzt kommen soll? Also haben die denn irgendwelche Maßnahmen vorgeschlagen?
Nein, also jedenfalls keine konkreten. Und natürlich hast du recht, Schulen sind Ländersache. Aber da hat eben auch der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, gerade eben auch gesagt, man müsse sich das Ganze jetzt nochmal anschauen, was man tun könne, um das Infektionsgeschehen in den Schulen zu stoppen, in den Griff zu bekommen. Aber Was das ganz konkret bedeuten soll, das hat er nicht gesagt. Also da wird man jetzt diese Woche noch nutzen, um sich dann auf Maßnahmen zu verständigen. Aber viel Konkretes war da eben auch seitens der Länder nicht zu hören. Auch so beim bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ein wenig Selbstkritik. Der meinte, ja, wir hatten ordentlichen Beratungsbedarf und wir hätten das auch ein bisschen glücklicher machen können. Das hat er selbstkritisch eingeräumt. Aber dann hat er noch wörtlich gesagt, das war nicht der große Wurf. Aber nächste Woche, das wird die Woche der Entscheidung. Und dann müssen wir sehen, zu welchen rechtsverbindlichen Vereinbarungen wir dann kommen. Man muss ihnen allerdings auch zugutehalten, dass ursprünglich auch erst die kommende Woche für diese Maßnahmen, für diese Entscheidungen ins Auge gefasst worden war, weil man schlicht und einfach sagt, dann haben wir erst die Zahlen von diesem Teil-Lockdown, was der wirklich gebracht hat.
Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio über das, was man beschlossen hat bzw. nicht beschlossen hat, heute beim Treffen von Angela Merkel zusammen mit den Ministerpräsidenten. Die Zahl, über die an diesem Montag gesprochen wird, ist 10.824. So viele Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut. Christina Sartori ist Wissenschaftsjournalistin und mit ihr sprechen wir häufig über Corona-Fragen. Ist das denn eine gute oder eher schlechte Zahl an Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden?
Ah, das ist schon eine gute Zahl. Also es ist immer noch eine Menge. Okay, aber es ist weniger als am Montag davor. Da waren es ja mehr als 13.000. Und man muss auch sagen, in den vergangenen Tagen sind die Zahlen nicht mehr ganz so stark gestiegen wie noch im Oktober. Also das lässt alles hoffen, dass ab jetzt die Neuinfektionen vielleicht nicht mehr von Tag zu Tag mehr werden, sondern vielleicht sogar bald weniger werden.
Die Zahl der Neuinfektionen scheint also langsam weniger zu werden. Warum geht das nicht schneller?
Es dauert einfach 2 bis 3 Wochen, bis man den Effekt von Maßnahmen sieht. Weil zwischen dem Tag, an dem ich mich anstecke und dem Tag, an dem ich dann in der Statistik als Neuinfektion gezählt werde, da liegen eben gut 10 Tage, manchmal sogar 2 Wochen. Außerdem, je weiter das Virus verbreitet ist, desto länger dauert es, bis man diese Verbreitung wieder eingedämmt hat, bis man das wieder in den Zaum hat quasi. Weil die Menschen, die Anfang Oktober sich frisch infiziert hatten, die stecken jetzt zwar niemanden mehr in einem Restaurant oder einem Fitnessstudio an, weil die alle geschlossen sind, aber vielleicht in der Familie, in der Schule, im Bus. Also trotzdem haben die ja erst nochmal das Virus in sich. Und wir haben derzeit zwar weniger Situationen, wo man das Virus an andere weitergeben kann. Aber es bleiben eben doch noch einige solcher Situationen bestehen.
Schauen wir doch nochmal drauf, welches Ziel wir eigentlich konkret hier ansteuern mit diesen November-Corona-Maßnahmen. Was wäre denn ein gutes Ergebnis?
Also es gibt mehrere Ziele. Ein ganz wichtiges Ziel ist, dass die Gesundheitsämter nicht mehr überlastet sind. Also alle Menschen, die neu infiziert sind, können informiert werden, betreut werden, benachrichtigt werden. Nachdem man dann die Menschen informiert hat, dass sie positiv sind, kann das Gesundheitsamt gucken, wen könnten sie denn angesteckt haben und diese Menschen informieren oder in Quarantäne bringen. Das ist alles ganz wichtig, weil wenn das nicht mehr funktioniert, dann kann sich das Virus deutlich besser, deutlich schneller verbreiten als normalerweise. Und das andere Ziel, was sehr wichtig ist, das Gesundheitssystem darf nicht überlastet sein. Also es darf jetzt, heute nicht so viele neue Infektionen geben, dass in 2, 3 Wochen die Intensivstationen überfüllt sind. Und dabei muss man bedenken, die Intensivstationen sind jetzt derzeit in einigen Gegenden gut ausgelastet. Also da werden einige schon nervös und sagen, viel mehr dürfen es nicht werden. Und so Covid-Patienten, die liegen auch mal 2, 3 Wochen auf der Intensivstation. Das heißt, so schnell werden da also keine Betten frei.
An diesem Montag gab es auch 2 positive Nachrichten, denn zum einen hat der US-Biotech-Konzern Moderna seine Ergebnisse zur Wirksamkeit des Impfstoffs vorgelegt. 94,5% Schutz, das ist die eine Nachricht. Und die andere Nachricht, die EU-Kommission hat vom Tübinger Unternehmen CureVac 405 Millionen Dosen Corona-Impfstoff per Vertrag sich zugesichert. Geht das jetzt so weiter, eine Erfolgsmeldung nach der anderen, was Impfstoffkandidaten angeht?
Also vielleicht nicht jede Woche, aber das könnte schon noch demnächst eine weitere gute Nachricht geben. Jedenfalls hoffen das viele. Das schwedisch-britische Unternehmen AstraZeneca, die kooperieren mit der Uni Oxford. Und die sind ähnlich weit, nämlich auch mittendrin in der letzten Prüfung vor der Zulassung. Und genauso wie BioNTech Pfizer, das waren die letzte Woche so ein gutes Zwischenergebnis verkündet haben, So ist das auch bei AstraZeneca. Die liefern jetzt schon Daten aus dieser Studie an die Europäische Arzneimittelbehörde EMA, damit die schon jetzt anfangen, das, was man an Daten hat, zu prüfen, was man nachher eben für die Zulassung alles geprüft haben muss. Das heißt, die gewinnen Zeit dadurch. Und neben diesen dreien, also BioNTech, Pfizer, die letzte Woche die gute Meldung hatten, AstraZeneca und mit der Uni Oxford und dann eben Moderna jetzt, neben diesen dreien, die wahrscheinlich, wenn es gut läuft, noch in diesem Jahr ihre Zulassung bekommen oder aber spätestens Anfang nächsten Jahres, wenn alles gut geht. Dann gibt es noch 5 weitere Kandidaten, die sind ebenfalls in dieser letzten Prüfung vor der Zulassung. Das heißt, da könnte es vielleicht im Frühjahr 2021 auch eine Zulassung geben. Also es sieht echt ganz gut aus.
Also hört sich dann doch positiv an, was ausreichend mögliche Impfstoffe angeht. Bleibt noch abzuwarten, wie sich die Zahl der Neuinfektionen in dieser Woche dann verändert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und habt ihr heute auch den Waschbären gemacht, wie dieser Herr hier aus der Regierungskampagne Hashtag besondere Helden empfiehlt?
Wir taten nichts. Absolut gar nichts. Waren faul wie die Waschbären.
Das ist ja eine Werbekampagne der Bundesregierung, mit ein bisschen Humor zu sagen, haltet euch an die Hygieneregeln, bleibt zu Hause in der Pandemie. Und wir wollten es ein bisschen genauer wissen, denn sind Waschbären eigentlich wirklich faul, Theresa?
Naja, ist ein bisschen schwierig sowieso zu sagen, dass Tiere faul wären. Und gerade Waschbären würde ich sagen, nein, die sind nämlich ziemlich flink. Die klettern auch sehr geschickt. Und der Deutschlandfunk Nova-Tierexperte Mario Ludwig, der sagt auch, die sind eigentlich den ganzen Tag auf Achse.
Fressen, durchs Revier gehen, wieder fressen, sich einen dicken Bauch anfressen, das machen Waschbären sehr gerne.
Ja, und weil das kluge Tiere sind, machen die das eben nicht aufwendig im Wald, wo man so nach jeder Schnecke graben muss, sondern schön in der Stadt.
Waschbären sind ja immer mehr verstädtert und die fangen jetzt nicht mehr ihre Nahrung selbst, sondern die plündern Mülltonnen. Deshalb gelten sie eben als ein bisschen faul.
Ja, die plündern Mülltonnen. Ist ja auch clever, wenn da Fleischreste oder Obstreste in den Mülltonnen rumliegen. Aber schlafen die denn viel und können deswegen vielleicht als faul gelten?
Ja, Waschbären ruhen im Winter und da könnte man dann sagen, dass sie vielleicht etwas faul werden.
Die halten ja eine Winterruhe, ja, also wie das Eichhörnchen, wie der Braunbär, wie der Dachs. Das heißt, die schlafen, werden zwischendurch immer wieder wach, nehmen Nahrung zu sich, aber sind dann natürlich relativ still, sind relativ ruhig und das könnte man dann schon ein bisschen als faul bezeichnen.
Ja, aber hier muss man auch nochmal hervorheben, andere Tiere halten eben auch Winterruhe und es gibt sogar welche, die schlafen richtig den Winter komplett, also wie zum Beispiel die heimischen Fledermäuse, die gehen überhaupt nicht mehr auf Nahrungssuche, sondern die schlafen wirklich durch und daher passt der Vergleich einfach nicht so richtig in diesen Werbevideos, weil Waschbären wirklich richtig kluge Tiere sind, die wissen sogar, wie man unsere heimischen Kröten fressen kann, die Kröten haben nämlich eine giftige Haut gegen Fressfeinde und da sind die so pfiffig und haben das ausgetrickst, diese Abwehrmechanismen. Und daher versteht auch Mario Ludwig nicht, warum Waschbären jetzt zum Vergleich in Sachen Faulheit genommen werden, wenn noch die Lösung so offensichtlich ist.
Ich hätte da sofort das Faultier genommen. Das bietet sich ja an. Das ist zwar auch nicht richtig faul, das macht es ja aus Energiespargründen, dass es die ganze Zeit abhängt und chillt. Aber ein Faultier wäre da wesentlich idealer gewesen.
Ja, was machen wir jetzt damit? Also müssen wir jetzt der Bundesregierung nochmal sagen, schneidet das nochmal um. Da muss der ältere Herr sagen, nimm das Faultier, faul wie das Faultier gewesen. Ja?
Wäre nur gerechtfertigt. Ich finde, hier werden Waschbären diskriminiert.
So viel dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, manchmal, da muss man sich Dinge einfach nur oft genug vorsagen und dann glaubt man wahrscheinlich dran. Das scheint auch so ein bisschen die Taktik des aktuellen US-Präsidenten zu sein, Donald Trump. Er hat heute Morgen nochmal getwittert, I won the election. Dabei steht das Ergebnis ja gerade bei 306 Wahlmenschen für Biden zu 232 Wahlmenschen zu Trump. Und es wird auch aktuell noch ausgezählt. Aber wer zählt da eigentlich? Die Wahlhelfer, ja. Aber wer sind die und was ist das bitteschön für ein anstrengender Job? Das bespreche ich mit der Historikerin Britta Waldschmidt-Nelson. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Abend.
Warum wird denn eigentlich jetzt noch ausgezählt?
Ja, das liegt daran, dass halt in einigen Staaten der USA, und das ist von Einzelstaat zu Einzelstaat unterschiedlich, gibt es bestimmte Regeln, dass wenn der Unterschied zwischen zwei Kandidaten in einer Wahl weniger ist als ein bestimmter Prozentsatz, in den meisten Staaten ist das 0,5%, dann muss automatisch neu ausgezählt werden.
Mhm.
In Georgia ist es 0,5% und Biden liegt da vorne mit 0,3% der Stimmen und deshalb wird auf jeden Fall automatisch neu ausgezählt. In manchen anderen Staaten ist es so, dass es da ganz andere Regeln gibt. In Wisconsin zum Beispiel, da bezahlt der Staat dafür, dass nochmal neu ausgezählt wird, wenn der Unterschied weniger als 0,25 ist. In anderen Staaten gibt es solche Regelungen gar nicht oder da muss immer derjenige, der das verlangt, neu bezahlen. Aber in Georgia ist aktuell der einzige Fall, wo wirklich jetzt automatisch neu ausgezählt werden muss, weil der Vorsprung von Biden zu knapp ist. Der liegt ja ungefähr nur bei 14.000 Stimmen.
So, das hört sich für mich ja erstmal nach einem Höllenjob an, für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer dort das auszuzählen. Machen die Menschen das freiwillig?
Sie machen es insofern freiwillig, als dass man sich ja praktisch bewerben muss um das Amt des Wahlhelfers oder Election Vote Worker, wie das heißt in den USA. Und es war sogar diesmal so, im Gegensatz zu vielen anderen Wahlen, dass es mehr Volunteers gab. Also es gab mehr Freiwillige, die diesen Job machen wollten, als überhaupt gebraucht wurden. Ganz zur Freude der Behörden, denn die hatten befürchtet, man hätte nicht genug Wahlhelfer. Denn die meisten Wahlhelfer sind eher ältere Menschen, die schon im Ruhestand sind. Und wegen der Covid-19-Pandemie konnten die jetzt natürlich nicht kommen. Aber trotzdem hat diese ganze Mobilisierung, man hat ja auch eine unglaublich hohe Wahlbeteiligung, du hast mal in den Staaten, also die höchste seit über 50 Jahren, hat dazu geführt, dass eben viele da waren und die kriegen auch etwas dafür. Also Aha. Sie sind Freiwillige, aber sie bekommen auch eine gewisse Unkostenentschädigung.
Das wissen Sie zufällig, wie hoch das ist? Weil ich meine, wenn wir das mal vergleichen mit bei uns, die Wahl, also Bundestagswahl oder Landtagswahlen, dann gibt es natürlich auch viele Freiwillige, neben den ganzen Lehrerinnen und Lehrern, die in ihrer Grundschule sowieso helfen müssen an diesem Tag. Da bekommt man ja nun mal, glaube ich, nur eine ganz kleine Entschädigung für. Wie ist das in den USA?
Also in den USA ist es schon mehr. Ja. Die Leute werden bezahlt, gerade weil sie eben ja nicht irgendwie Beamte sind, die von Berufsstand dazu angehalten sind, das zu tun. Aber die Bezahlung ist sehr unterschiedlich. Das liegt zum einen daran, in welchem Staat man ist. In, sage ich mal, sehr wohlhabenden Staaten wie Kalifornien, da kann man da bis zu $500 verdienen bei der Sache. In anderen Staaten wie Indiana oder so gibt es da nur $80. Und es liegt auch ein bisschen daran, welche Tätigkeit ich ausübe. Denn die ist unterschiedlich. Es gibt so einfache Wahlhelfer, die einfach nur da stehen und die Stimmzettel irgendwie entgegennehmen. Und dann gibt es eben so Polling Place Manager, ja, und die kriegen dann oft das Doppelte und dann liegt das auch wieder an der Größe der Polling Station. Also die Spanne ist da wirklich zwischen €800 bis €700, was man bekommen kann als Wahlhelfer für die Schicht, die allerdings auch sehr lang ist. Das fängt ja morgens um 6 Uhr an und geht dann abends bis 21 Uhr.
Aber man sortiert da zu guter Letzt und packt das in die Maschine rein und dann hat man das Endergebnis?
Ja, es wäre schön, wenn das so einfach ist. Es war ja diesmal besonders kompliziert mit der Wahl, weil ja doch sehr viel mehr Menschen wegen der Corona-Pandemie über Briefwahl abgestimmt haben. Und auch hier ist einfach, das ist dem Föderalismus in den USA geschuldet, das System in jedem Einzelstaat anders. In Pennsylvania zum Beispiel durften die Briefwahlstimmen erst sozusagen nach Schließung der Wahllokale am Wahltag überhaupt ausgezählt werden. Und dadurch hat sich das dann tagelang noch hingezogen. Und in manchen anderen Staaten ja auch. Und das heißt, in dem Fall müssen dann die Wahlhelfer nicht nur am Wahltag, sondern zum Teil 4-5 Tage später noch weiterzählen.
Was ist jetzt mit dem Fall, und das ist ja nun mal ein ganz spezieller und besonderer, dass es jetzt noch so lange dauert auch, dass die Leute sagen, okay, die 800 oder 700 Dollar am Tag, die reichen mir irgendwie nicht aus. Ich muss ja mal einen normalen Job auch wieder machen. Ich kann das hier nicht ewig zählen. Kann man aussteigen?
Ich glaube schon, dass man das kann. Mir ist jetzt kein solcher Fall bekannt, ehrlich gesagt, weil die meisten Leute, die da jetzt mitmachen, sind ohnehin Leute, die entweder gerade im Homeoffice sind oder da sich Zeit nehmen können, sich flexibel einteilen können, in Pension sind, nicht voll berufstätig sind. Viele Studierende haben diesmal auch mitgeholfen. Das ist auch möglich. Also je nachdem, in welchem Staat man ist, kann man auch schon mit 17 Jahren oder auf jeden Fall mit 18 Jahren Wahlhelfer werden. Man muss natürlich Staatsbürger sein und so weiter und so fort. Residency Requirements verfügen. Aber die Leute sind ja diesmal, gerade wie das auch immer so ist, wenn eine Wahl so knapp ist, dann auch derartig erregt dabei und fiebern mit um das Ergebnis. Und also mir ist kein Fall von irgendeinem Wahlhelfer bekannt, der dann gesagt hat, ich kann und will jetzt nicht weiter mitzählen.
Ja.
Das wird ja auch jetzt mit der Hand ausgezählt. Also es kommt da wirklich auf jeden einzelnen Menschen an. Und soweit ich weiß, bisher sind da alle bei der Stange geblieben.
Und manche sind eben noch dabei. Wahlhelfer in den USA. Informationen dazu waren das von der Historikerin Britta Waldschmidt-Nelson. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, aber was ist denn eigentlich mit dem anderen Problem? Oder haben wir nicht ganz andere Probleme? Und schwupps, hat der Kandidat auf den CDU-Vorsitz Friedrich Merz die Diskussion um gendergerechte Sprache mal komplett beendet. Das war eines der Themen gestern bei Anne Will im ersten, Gleichberechtigung. Und auf die Frage, wie Friedrich Merz zum Gendern steht, kam die Antwort:
Aber wir haben doch im Augenblick ein paar so große Herausforderungen zu bestehen. Ich bin hier in diese Sendung gekommen in der Annahme, dass wir wirklich mal über die Frage diskutieren, wie leben wir in 10 Jahren in diesem Land?
Tja, vielleicht habt ihr es auch schon mal erlebt, so eine Situation. Wie soll man darauf reagieren, wenn Fragen oder Ideen oder Kritik abgewendet wird mit, aber wir haben doch ganz andere und größere Probleme. Theresa Nehm aus unserem Team hat sich das genauer angeschaut, sogenannte Totschlagargumente. Und Theresa, was Friedrich Merz da gemacht hat, ist ja eine typische Ableckungsstrategie, oder?
Ja, genau. Das nennt man seit einiger Zeit auch Whataboutism, also von der eigentlichen Thematik ablenken und ein anderes Problem ansprechen. Und gestern Abend hat Friedrich Merz dann auch noch angemerkt, dass das weltweit größte Freihandelsabkommen an diesem Tag in Asien unterzeichnet wurde und dass es doch viel relevanter sei, als jetzt übers Gendern zu sprechen.
Das klingt auch ein bisschen nach einem Angriff und danach, dass Erwartungen nicht erfüllt wurden. Was kann man da machen? Wie kann man am besten reagieren?
Ja, am besten erstmal nicht emotional reagieren, weil man die Diskussion, die daraus entsteht, vielleicht nicht mehr so gut kontrollieren kann. Und der Kommunikationstrainer Moritz Kirchner sagt, stell lieber selber eine Frage.
Eine Gegenfrage stellen und die Frage stellen, warum genau das Thema aus der Perspektive der Person wichtiger ist als eben das Thema, was man selber besprechen möchte. Und dann dahinter mit Weil eine Erklärung setzen, warum das eigene Thema wichtig ist, um so die Person unter Rechtfertigungsdruck zu setzen, warum sie sich nicht mit diesem Thema auseinandersetzt.
So, und gleichzeitig kann man das Gegenüber auch damit konfrontieren, zu sagen, ja, es geht hier nicht um die Größe des Problems, sondern um die Dringlichkeit. Ja, es ist komplett überfällig, dass wir darüber reden, über die Aktualität. Also man kann selbst seinen eigenen Wert einbringen, der, meiner eigenen Argumentation nützt. Mhm. Und Moritz Kirchner nennt das Parameterveränderung und das bringt dann die Diskussion auf eine höhere Ebene, also auf eine moralische Ebene.
Aber manchmal ist man ja einfach nicht so schnell in der Birne oder man ist erstmal geplättet von diesem Totschlagargument. Was macht man dann?
Also Kommunikationstrainer empfehlen da, sich Zeit zu verschaffen. Zum Beispiel zu sagen, ja, bevor ich jetzt dazu was sage, würde ich gern zum angesprochenen Thema zurückkommen und dann können wir auf Ihre Kritik eingehen. Und so kann man sich ein bisschen sammeln und dann vielleicht ganz gut kontern. Und wenn einfach die Argumente fehlen sollten, das passiert ja auch manchmal, weil man sich nicht so gut vorbereitet hat auf so eine Diskussion, dann empfiehlt Moritz Kirchner die Adlerstrategie.
Adlerstrategie heißt, wie so ein Adler, ich gehe nicht auf die einzelnen Details und Facetten der Diskussion, sondern ich gehe so ein bisschen drüber und sage, ich glaube, entscheidend sind hier nicht die Details, sondern entscheidend ist grundsätzlich das. Das heißt, ich rede dann über Grundsätzliches, über Werte und über Prinzipien, um ein Stück weit offen gesagt davon abzulenken, dass ich nicht genau im Thema drinstecke.
Die Adlerstrategie kann aber auch ordentlich nach hinten losgehen, ne? Wenn der oder die dann doch Ahnung haben sollte bei dem Thema und dann steht man irgendwie doof da. Also gut, das alles Strategien, wo man in Konfrontation gehen muss. Gibt es auch eine Light-Version?
Ja, man kann das Gegenüber überraschen und ihm oder ihr einfach Recht geben. Ja, damit würde man in der Diskussion jetzt wahrscheinlich nicht als erstes rechnen. Und diese Überraschung kann man dann aber wieder für sich ausspielen, sagt Moritz Kirchner.
Es gibt in der Schlagfertigkeit das Prinzip der sogenannten strategischen Empathie. Das heißt, ich umarme das, was die andere Seite gesagt hat, ein Stück weit und markiere dann gleichzeitig die Differenz, weil damit erstens ich eine Beziehung zum anderen Person aufbaue und gleichzeitig aber dann eben auch der Angriff etwas eleganter wird in Kombination mit, ich wirke ja dadurch für das Publikum, weil das möchte ich ja entscheiden, als die Person, die konstruktiv ist im Vergleich zu der anderen Person, die einfach nur ihren eigenen Stiefel durchziehen möchte.
Ja, also man kommt sympathischer rüber und auch wenn das Gegenüber Kooperation und Empathie wertschätzt, dann wird die Diskussion viel weicher, die Konfrontation ist so ein bisschen raus und es wird nach konstruktiven Lösungen gesucht, also wo auch beide Probleme und Meinungen gehört werden.
Muss ich denn eigentlich immer mein Thema unbedingt durchboxen?
Man muss es natürlich nicht unbedingt durchboxen, aber man sollte es vielleicht für sich selbst einfach tun. Das empfiehlt zumindest Klaus-Dieter Hofer von der Uni Duisburg-Essen. Er hat eine Strategie entwickelt, wie man auf Stammtischparolen am besten reagieren kann. Und im Interview mit dem Fluter hat er mal gesagt, dass man nicht immer gut kontern kann. Aber wenn man das Bedürfnis hat, sollte man etwas sagen und zeigen, ich bin damit gerade nicht einverstanden, wie das hier läuft. Damit gewinne ich vielleicht nicht unbedingt die Debatte, muss mich aber nicht danach über mich selbst ärgern, dass ich nichts getan habe. Und ich denke, dieses Gefühl, das kennt jeder, dieses Mist, hätte ich doch was gesagt und damit gezeigt, ich sehe das anders.
Da gibt es doch viel größere Probleme. Totschlagargument. Ja, das muss euch nicht mehr aus der Bahn werfen. Wir halten fest, entweder macht ihr den Adler oder ihr umarmt. Je nachdem. Oder ihr seid einfach ehrlich zu euch selbst und sagt, meine Güte, lasst ihn doch einfach mal reden. Theresa Nehm mit Tipps. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nichts tun. Und dabei ein Held sein oder eine Heldin, noch nie war es so einfach wie jetzt in der Corona-Zeit. Wir haben ja schon das Video der Bundesregierung besprochen, das sagt, Leute, bleibt zu Hause, gammelt rum, auch wenn das Tier falsch gewählt ist oder es generell diskriminierend ist, Tiere mit dieser Eigenschaft faul zu nehmen. Das haben wir ja schon geklärt. Wir haben euch gefragt, wie ist das? Gebt ihr denn gerne mal zu, dass ihr faul seid? Und Sven hat uns geschrieben, mail@deutschlandfunknova.de. Moin in die Runde. Ich bin gerne faul. Und falls mir das irgendjemand vorwirft, sage ich einfach, die Probleme dieser Welt entstehen selten aus dem Nichtstun. Die Leistungsträger sind doch öfter das Problem. Schöne Grüße. Und Dirk hat uns auch geschrieben, er schreibt, hallo, eigentlich wollte ich ja bezüglich meiner Faulheit schreiben, aber zu faul. Ja, nichts tun. Endlich gibt's mal jemand zu. Und obwohl wir diesen Segen haben, ja, von der höchsten Politik, faul zu sein, fällt es uns immer noch verdammt schwer. Warum ist das so? Und was können wir daran ändern? Deutschlandfunk Nova, Reporter Christian Schmidt.
Damals, ne, kaum vorstellbar, an einem freien Tag, da habe ich Freunde getroffen. Wir haben uns fürs Kino verabredet, wir sind essen gegangen oder wir haben uns getroffen und gekocht. Ich bin ins Schwimmbad gegangen oder in die Sauna. Das fällt nun alles weg. Und jetzt?
Wir fassten uns ein Herz und taten nix.
Ja, das sagst du so einfach. Ich hab's probiert, letzten Samstag. Ich hatte keine Termine. Ich bin vorbildlich, treffe keine Menschen außerhalb des Haushalts. Kinos und Restaurants haben eh zu. Und dann? Klar, Glotze an. Eine Folge von einer Serie geguckt, wo es um ein Mädchen geht, das Schach spielt. Nicht langweilig, aber auch nicht besonders spannend. Und da ist es schon. Nach 45 Minuten Netflix/Nichtstun, das schlechte Gewissen. Und damit bin ich nicht allein, sagt Psychologin Mai Huong Nguyen von unserem Deutschlandfunk Nova Podcast Achtsam.
Für viele Menschen ist es sehr schwer, faul zu sein oder nichts zu tun, weil faul sein oft negativ behaftet ist. In unserer Gesellschaft werden ja Werte wie Fleiß, Erfolg sehr belohnt, wohingegen Muße oder auch mal faul sein nicht so sehr verstärkt werden. Daher passt das oft nicht in unser Selbstkonzept, also in unser Selbstbild, ein fauler Mensch zu sein.
Beispiel Lockdown Nummer 1 im Frühjahr. Einzelhandel hat zu, wir ziehen uns brav ins traute Heim zurück, merken, ach Moment mal, die Baumärkte haben ja noch offen, wir hin. Und die anderen sind auch schon alle da. Es bilden sich Schlangen von mehreren hundert Metern. Sicherheitsfirmen werden engagiert, weil wir nicht anders können. Wir wollen irgendwas leisten.
Ich habe Holz gekauft und machen Hochbeet raus.
Auch wir als Privatleute müssen ja uns irgendwie in der Quarantäne ja beschäftigen.
Man kann die Zeit jetzt natürlich nutzen, um liegen gebliebene Arbeit irgendwie zu erledigen. In Urlaub fahren soll man nicht. Was macht man?
Da ist es schon wieder. Carpe diem. Zeit muss genutzt werden. Was macht man? Sonst wäre es ja kein guter Tag. Dabei ist Faulsein total wichtig. Für den Körper und für den Geist, sagt Psychologin Mai Huong Nguyen.
Bewusst faul sein oder sich Zeit für Muße zu nehmen, ist sehr gesund in unserer schnelllebigen Zeit. Wenn wir uns erlauben, einfach einmal auf der Couch zur Ruhe zu kommen, ein paar Serien zu gucken, können wir entspannen. Und viele Studien haben gezeigt, dass wir beim Problemlöseprozess oder wenn wir eine kreative Lösung für etwas suchen, ein Abstand zum Problem nötig ist. Das kann halt auch bedeuten, dass wir einfach mal ab und zu faul sein dürfen.
Oder sogar faul sein müssen, wenn uns wirklich daran gelegen ist, Kraft zu tanken, Dinge zu durchdenken, kreativ zu sein. Beste Nachricht, oder? Wenn das Experten sagen. Aber dann plagt uns doch wieder der innere Preuße.
Da heißt es exerzieren vom Morgen bis Mittag. Und das verfluchte Leben, das währt den ganzen Tag.
Zu lange haben wir gelernt, dass wir was leisten müssen, damit wir was sind. Viele der preußischen Tugenden meinen auch genau das. Pflichtbewusstsein, Fleiß und der ganze andere Kram. Machen wir mal ein kleines Experiment. Stellt euch vor, ihr seid auf einer Party. Ja, damals noch, vor Corona. Und auf dieser Party werdet ihr gefragt, und was machst du so? Damit ist ja schon klar, dass mit dieser Frage der Beruf gemeint ist. traurig eigentlich. Wie würde es ankommen, wenn wir jetzt sagen, im Moment mache ich nichts, ich bin faul, das brauche ich. Vielleicht würde das Gegenüber das gar nicht so schlecht finden. Vielleicht brauchen wir einfach den Arsch in der Hose, selbstbewusst faul zu sein. Ist übrigens auch eine preußische Tugend, mutig sein. Mantra, ich bin auch mal faul und stolz darauf. Und das ist okay, sagt Psychologin Man Huong Nguyen.
Wir sind keine Roboter, die ständig arbeiten. Das gehört ganz normal dazu, dass wir auch mal müde sind oder keine Lust auf Dinge haben und sich das immer wieder zu vergegenwärtigen und auch liebevoll zu sich zu sein. Wenn man nämlich mal mit einem Freund sprechen würde, dann würde man den ja auch nicht fertig machen, wenn der gerade keine Lust hat, eine bestimmte Aufgabe zu machen. Und genauso liebevoll, wie wir mit unseren Freunden oder Familienmitgliedern sprechen, sollten wir auch mit uns sprechen.
Gönnt euch, seid faul.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.